Deutschlandfunk Kultur heute.
Eines muss man dem Schauspielhaus Hamburg lassen. Leicht macht es seinen Zuschauern den lang ersehnten Anfang nach der Corona-Sperre nicht. Ins Reich des Todes geht es zum Spielzeitauftakt und das gleich zweimal. Unbeschwerter amüsiert werden darf sich ein paar Ecken weiter an der Hamburger Staatsoper in der Operette Märchen im Grand Hotel. Wir berichten über diese Premieren und über das Treffen der EU-Kulturminister. Mascha Drost ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Auf über 42.000 Quadratmeter bietet das Humboldt-Forum Raum für Vielstimmigkeit, Austausch und Diversität. So steht es auf der Webseite. Und Vielstimmigkeit und Austausch findet auch derzeit statt mit diversen Kulturministern der EU beim ersten Treffen, zu dem Monika Grütters geladen hat. Die Veranstaltung findet im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft statt. Nicht alle EU-Kultusminister sind der Einladung gefolgt. Welche Themen dort erörtert werden, das möchte ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christiane Habermals in Berlin besprechen. Seit 14 Uhr ungefähr läuft die Konferenz. Welche Punkte stehen auf der Tagesordnung?
Ja, um 14 Uhr hat man sich erst im Kanzleramt getroffen zu einem ersten Willkommens- und Impulsvortrag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, bevor es dann nach 2 Stunden rüberging ins Humboldt-Forum. Das hätte ja eigentlich eine große Kulturkonferenz werden sollen, geplant in der Kulisse des natürlich schon eröffneten Humboldt-Forums. So war jedenfalls der Plan. Das war Grütters ganz wichtig. Daraus wurde aber gleich doppelt nichts, weil erstens die Eröffnung immer weiter nach hinten verschoben wurde und wegen Corona jetzt. Also es ist nur ein Arbeitstreffen im kleineren Kreis geworden mit einer Mischung aus Präsenz- und Online-Zuschaltungen. Aber immerhin, 8 Kulturminister sind gekommen, darunter die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot, Amtskollegen aus Spanien, Niederlande, Belgien, Portugal, Kroatien, Luxemburg. Und 2 große Themen will Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute als Gastgeberin setzen. Einmal der Umgang mit Corona. Was kann europaweit zur Verbesserung der Lage der Kultur getan werden? Von einer Kulturmilliarde wie in Deutschland können die meisten Kulturschaffenden in europäischen Ländern ja nur träumen. Hier will sie sich dafür einsetzen, dass die Hilfsprogramme auf EU-Ebene eben auch stärker der Kulturpolitik zugutekommen. Und das andere Thema, das sie heute setzen will, ist das gemeinsame kulturelle europäische Erbe. Also die Frage, inwieweit kann Kultur auch in Zeiten wachsender Nationalismen Gemeinschaft stiften.
Und sind das auch die Schwerpunkte, die Deutschland in der Kultur während der Zeit seiner EU-Ratspräsidentschaft setzen will?
Na, Corona und die Notsituation der Kultur sind ja quasi vorgegeben. Daneben will sie noch das Thema Medienpluralismus setzen. Auch das ein schwieriger Bereich, in dem ja durchaus nicht alle Mitgliedstaaten die gleiche Auffassung von Pluralismus vertreten, siehe Ungarn und Polen. Und sie hat im Kulturbereich noch das Thema Geschlechtergerechtigkeit auf die Agenda gesetzt. Also da hat sie das Ziel, ein Kommuniqué zu erarbeiten bei der Frage, wie bei kultur- und medienpolitischen Maßnahmen der EU mehr Chancengleichheit erreicht werden kann. Also es gibt durchaus eine Agenda.
Das Humboldt-Forum ist ja fast schon ein symbolischer Ort, ist zwar noch nicht eröffnet, aber trotzdem, gerade was den Punkt betrifft, Umgang mit dem kulturellen Erbe.
Ja, das ist es tatsächlich in der Tat. Und es ist eigentlich bedauerlich, dass Grütters diesen Auftakt an diesem symbolträchtigen Ort nicht nutzt, um auf europäischer Ebene das Thema Kolonialismusaufarbeitung auch offiziell auf die Agenda zu setzen. Denn das gehört natürlich auch dazu, wenn man über europäisches Kulturerbe spricht, gehört auch der Umgang mit den kolonialen Ausstellungsstücken in den Museen dazu. Das ist ein großes europäisches Thema in der Kulturpolitik. Macron hat da politisch vorgelegt. Das ist dann aber, er ist nicht, bislang nicht sehr weit gekommen. Aber natürlich ist es überall, Belgien, Portugal, Spanien, stellen sich die gleichen Fragen. Und es wäre ein großer Schritt, wenn man auf diesem Gebiet etwas weiter käme, wenn es da einen Austausch gäbe. Aber klar, dadurch, dass sie das Treffen ins Humboldt-Forum verlegt hat, indem ja in Kürze die außereuropäischen Sammlungen Berlins gezeigt werden, hat sie das Thema natürlich zumindest inoffiziell auf die Agenda gehoben. Hartmut Dorgalow wird da sein, der Intendant des Humboldt-Forums, und die deutschen Konzepte erläutern. Also man kann davon ausgehen, dass es unter den europäischen Amtskollegen zumindest für Gesprächsstoff sorgen würde. Das ist jedenfalls das, was man hoffen kann.
Und sind denn von diesem Treffen ganz kurz noch zum Schluss konkrete Beschlüsse zu erwarten?
Nee, heute erstmal nicht. Das ist ein Arbeits- und Auftakttreffen. Ob sich in den nächsten Wochen und Monaten da noch Ergebnisse zeigen, das muss man abwarten.
Christiane Habermals aus Berlin, vielen Dank für diese Information. Die neue Spielzeit am Schauspielhaus in Hamburg beginnt düster. Gleich zweimal geht es ins Reich des Todes. So, im Reich des Todes heißt das neue Theaterstück von Reinhard Götz. Ein monumentales Werk über eine Regierung, die im Schatten einer drohenden Gefahr mit Furor und patriotischem Eifer Demokratiezerstörung betreibt. Es geht nicht um Corona, sondern um den Krieg gegen den Terror, den George W. Bush unmittelbar nach den Anschlägen von 9/11 deklarierte und viele Länder bis heute in ein Reich des Todes bomben ließ. Karin Bayer inszeniert diesen Abend im großen Saal. Nebenan aber, dahin gucken wir zuerst, im kleinen Malersaal ist parallel ein Projekt zu sehen, das noch viel tiefer ins Totenreich und unter die Haut geht, meint jedenfalls Michael Lages.
Über 6 Jahre hin hatte der Pfleger Nils Högel an Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst insgesamt 85 Menschen getötet. Dafür wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt und das Urteil ist am Freitag gerade vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Am Tag darauf ist eine Opferstimme zu hören auf der Malersaalbühne.
Ich bin selber Altenpflegerin. Ich habe meine Mutter selbst lange gepflegt. 5 Jahre nach ihrem Tod habe ich in der Zeitung von den Taten von diesen Pflegern gelesen. Das war genau das Puzzleteil, was mir fehlte.
Wir haben getan, was wir konnten, heißt das kleine Projekt des Theatermachers und gelernten Notfallmediziners Toussaint Mogul, in dem die Frau, die den Tod der eigenen Mutter gesühnt sehen will, zu Wort kommt. Die Aufführung allerdings ist ein Schockspektakel auf ganz andere Weise. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Medizinbetrieb berichten hier von ständiger Überforderung und jenem blanken Wahnsinn, den die seit Jahren konsequent und auf allen Ebenen forcierte Privatisierung und Kommerzialisierung des Gesundheitswesens mit sich gebracht hat. Die Engel in Weiß oder Operationssaal Grün sind lange schon am Ende, wenn auf der Management-Ebene immer noch über Effizienzsteigerung schwadroniert wird. Mogul hat Stimmen gesammelt, in denen viel Dokumentation steckt. Und auch der zitierte Fall des Mörders Högel scheint sich organisch zu entwickeln aus den Dramen des Alltags. Und als Regisseur kontert Mogul den Schrecken mit Musik von Gesualdo etwa oder Purcell. Respice finem, bedenke das Ende, steht zu Beginn auf dem weißen Bühnenboden, aber das ist nur blutroter Staub und der wird weggefegt. Reich des Todes, der neue Theatertext von Reinhard Götz, berichtet derweil zwar unentwegt von Folter und Mord, Krieg und zutiefst verderbter krimineller Politik, Schmerz, wie gleich nebenan in Toussaint Moguls Krankenhaus, bleibt in Karin Bayers durchaus kraftvoller Inszenierung allerdings eher rar. Und das ist ja auch kein Wunder. Götz entwirft eine Art Tribunal über das Handeln der Weltmacht USA im Moment der fundamentalen Herausforderung, die God's Own Country am 11. September 2001 traf.
Als die brennenden Türme in sich zusammensanken, ruhig, langsam, auch erschreckend schön, Hunderte von Menschen dabei aus dem Leben in den Tod gerissen wurden, wurde die Welt Zeuge des Triumphs einer vom Glauben an Gott erfüllten Idee der Kritik am Weltmodell des Westens.
Und die Ideologie der selbsternannten Gotteskrieger beantwortete die Regierung um George W. Bush und Dick Cheney halt genauso gotteskriegerhaft, ohne Rücksicht auf das Recht. Zeitgenossinnen und Zeitgenossen müssen da im Moment sehr laut und alarmiert die Ohren klingeln. Erhielt nicht gerade dieser Tage der amtierende Präsident den Ratschlag, bei einer Wahlniederlage das Kriegsrecht anzuwenden? Das aktuelle Echo auf das historische Tribunal klingt also immer mit. Und wer sich erinnert an jene dramatische Zeit, wird das handelnde Personal damals schnell identifizieren können, auch wenn es auf der Bühne andere Namen trägt. Nur einer im Justizapparat steht den Funktionären des Krieges kritisch gegenüber. Er wird im zweiten Teil vom Stück einen Prozess führen, den es nur hier und bei Reinhard Götz gibt. Überreich an Daten und Details ist der Text, zugleich über weite Strecken aber typisch Götz, fragmentarisch wie für den Newsblog, polemisch, sarkastisch, zugespitzt. Reich des Todes spielt in einer Art Hölle oder Vorhölle der Weltpolitik und dem Horror dort stehen dokumentarische Bilder vom Terror im Gefangenenlager von Abu Ghraib gegenüber. Karin Bayer antwortet dem anstrengenden Text mit einer Menge an assoziativem Bild- und Spielmaterial, immer wieder aus dem Fundus des deutschen Faschismus, und mit einem grandiosen Schlusschor fragt der lange Abend, wie wir heute streiten für Rechtsstaat und Demokratie. An diesem Kraftakt des Theaters wird das Publikum noch lange zu knabbern haben,
meint Michael Lages über den Spielzeitauftakt am Schauspielhaus in Hamburg. Hollywood und Hochadel, Verkleidung und Verwechslung, große Gefühle, schmissige Musik. Was will man mehr als vergnügungssüchtiges Operettenpublikum der 20er und frühen 30er Jahre? Und dafür war ein Mann zuständig, Paul Abraham. Der Mann, der den Jazz in die Operette brachte, einer der gefragtesten Komponisten seiner Zeit, bis er von den Nationalsozialisten vertrieben wurde. Das Märchen im Grand Hotel war eine seiner letzten Operetten, die noch in Europa uraufgeführt wurden. Danach verschwanden seine Werke für Jahrzehnte aus dem musikalischen Gedächtnis. Von der komischen Oper Berlin aus geht allerdings seit längerem wieder eine Paul-Abraham-Renaissance aus. Und so wird auch das Märchen im Grand Hotel wieder aufgeführt. Gestern in Hamburg in der Regie von Sascha Alexander Todtner. Hollywood trifft Hochadel, trifft Comedian Harmonists. Elisabeth Richter war dabei.
Ein Vokalquartett, das die Funktion des Orchesters übernimmt, dazu ein Klavier. Das war bei der Hamburger Premiere von Paul Abrahams Operette Märchen im Grand Hotel eine der besten, den Corona-Einschränkungen geschuldeten Ideen. Ein großes Orchester ist ja nicht möglich. Vier Männer, die mal rhythmisch mit Swing, mal schwachtend lyrisch Vokalisen servieren. Die Comedian Harmonists lassen grüßen. Meist singen sie verborgen aus dem Off, aber Regisseur Sascha Alexander Todtner lässt das Herrenquartett manchmal auch durch die Szene tanzen und pantomimisch andeuten, welches Instrument sie eigentlich gerade spielen. Das Arrangement von Johannes Harnight und das für die Szene dazu erfundene Vokalquartett brachten den meisten Schwung in die zweistündige Aufführung. Die vier Solisten, die Sänger müssen zum Teil in mehrere Rollen schlüpfen, lässt Regisseur Sascha Alexander Todtner rätselhafterweise szenisch wenig peppig agieren. So kam es über weite Strecken zu Spannungslöchern und das trotz aller ins Ohr gehender und von Paul Abraham geschickt zuweilen mit Jazz und mehr aufgemischter Operettenseligkeit. Ein Hollywood-Filmmagnat muss sich gegen Übernahmepläne eines Konkurrenten wehren. Seine Tochter Mary Lou hat die zündende Idee, das Schicksal der ins Exil nach Cannes vertriebenen, bankrotten spanischen Infantin Isabella als Reality-TV zu produzieren. Im dortigen Grand Hotel ist Albert, der als Kellner getarnte Sohn des Hotelbesitzers, in Isabella verliebt. Jungfilmerin Mary Lou bandelt mit dem eigentlichen Verlobten der Infantin an. Eine Royal kann aber keinen reichen Hoteliersohn heiraten. Der lässt sich am Ende von einem fremdländischen Herzog adoptieren, so dass es doch noch zum Happy End kommt. Man hätte sich für den etwas kruden Plot dieser Geschichte in der Regie so etwas wie einen doppelten Boden gewünscht. Stoff gäbe es genug. Traumfabrik Hollywood und Grand Hotels als Orte der Flucht vor der Wirklichkeit. Oder der jüdische Komponist Paul Abraham schrieb Märchen im Grand Hotel bereits im Exil in Budapest, eben just in einem Hotel. Und auch sonst verbrachte er einen Großteil seines Lebens in Grand Hotels. Dazu kommt Paul Abrahams tragisches Schicksal. Er konnte sich zwar nach New York retten, hatte dort aber einen psychischen Zusammenbruch. Bis zu seinem Tod 1960 in Hamburg war er geistig verwirrt.
Der Tod, der Rose, ist ein Gruß meiner Liebe.
Alles findet auf der Vorderbühne statt. Rechts legt sich der musikalische Leiter Georgi Dubko hinter Plexiglas faszinierend virtuos und swingend am Flügel ins Zeug. Christoph Fischers ganz in rot-violett gehaltene Bühne ist ein ovales Podium mit Sitznischen, angedeuteter Glasdrehtür, ein paar Treppchen einer kleinen Empore. Auf Corona-Abstand wird genau geachtet. Wäre szenischer Witz nicht trotzdem möglich? Anrührend dagegen, aber gleichzeitig makaber wirkt es, als Albert einmal seinen Kopf in Isabellas Schoß legt. Er hat sich vorher in eine durchsichtige Plastikplane eingewickelt. Gesungen wird auf hohem Niveau. Martin Summer als Filmmagnat und Hotelbesitzer punktet mit weichem, sonorem Bass. Bariton Nicholas Mock singt einen facettenreichen Albert. Mezzosopranistin Ida Aldrian schlüpft authentisch in die Rolle der forschen Jungfilmerin Mary Lou. Am anrührendsten aber Narea Son. Mit ihrem ausgewogenen Sopran singt sie die Infantin Isabella mit so viel Geschmack, dass es niemals kitschig wird.
Ohne Kitsch und ohne Orchester. Das Märchen im Grand Hotel an der Staatsoper Hamburg. Elisabeth Richter hat die Premiere für uns gesehen. Das Trompe-l'œil ist eine uralte Kunsttechnik, um das Auge zu täuschen. Schon im alten Pompeji gaukelte man dem Betrachter Dreidimensionalität vor, wo es keine gab. Und in der Renaissance wurde das Trompe-l'œil dann perfektioniert. Heute gibt es für sowas Filter oder Photoshop, aber es gibt noch Künstler, die auf Handarbeit setzen. Die Universalkünstlerin Lucy Mackenzie etwa. Universal, weil sie nicht nur zeichnet, gern in historischen Techniken, sie filmt auch, sie schafft Skulpturen, sie textet. Außerdem ist sie Unternehmerin, führt eine Bar, ein Plattenlabel und eine Modelinie. Und sie stellt aus in der Tate Britain, im Stedelijk Museum Amsterdam, in Venedig und jetzt auch in München im Museum Brandhorst. Es ist eine umfassende Schau mit 80 Werken von 1997 bis heute, fast schon eine Retrospektive. Dabei ist Lucy Mackenzie gerade einmal 43. Julian Ignatowitsch hat sich die Ausstellung angesehen.
Bei manchen Installationen der Künstlerin Lucy Mackenzie würde man einfach gerne den Lichtschalter betätigen, ans Telefon gehen oder die Heizung aufdrehen. So heimelig und zu Hause fühlt man sich zwischen den schön anzusehenden Pappwänden, die zum Beispiel ein bürgerliches Londoner Wohnhaus abbilden. Man möchte es lieber gar nicht realisieren, alles ist nur Fassade, alles nur zweidimensional gemalt und nicht dreidimensional eingerichtet. Die meisterhaft umgesetzte Trompe-l'œil-Technik macht's möglich.
So I studied at a special school in Brussels to learn decorative painting.
Sie habe die dekorative Malerei an einer speziellen Schule in Brüssel gelernt, erklärt die Künstlerin. Trompe-l'œil, falsches Marmor, Holz oder Vergoldungen oder Quodlibets, also Stillleben, die wie reale Objekte aussehen. Der Besucher müsse einfach genauer hinschauen. Und wer das tut, entdeckt auch, dass diese Innenräume gar nicht so idyllisch, so heimelig sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. An der Wand trübt ein Wasserschaden das harmonische Himmelblau und neben dem Telefon baumelt ein mit Bleistift hingekritzeltes Geigenmännchen. Das Idyll als Illusion, man könnte es das Mackenzie-Prinzip nennen. Und sie wendet es nicht nur bei den Interieurs an, sondern in ganz unterschiedlichen Arbeiten, die sich mit Mode, Werbung, Sport oder dem Kalten Krieg beschäftigen. Wenn die Olympiasiegerinnen der sowjetischen Turnmannschaft plötzlich wie traurige Kinder erscheinen oder nachgeahmte Gemälde des DDR-Malers Walter Womacka jeden sozialistischen Glanz verlieren. Für Mackenzie sind sie alle Verdächtige. Nicht umsonst lautet der Titel der Schau Prime Suspect, also Hauptverdächtiger. Darin steckt durchaus auch ein Seitenhieb auf die Kunst- und Architekturgeschichte als Erzählung einer Abfolge männlicher Genies und ihrer Meisterwerke. Namen wie Adolf Loos, Meredith Frampton oder Gerhard Richter tauchen bei Mackenzie auf. Sie zitiert und seziert sie und sagt dazu:
Just as a female artist, the whole concept of a masterwork is you are kind of excluded from this history.
Als weibliche Künstlerin bist du von diesem Konzept des Meisterwerks ja quasi ausgeschlossen. Wie viele Künstlerinnen, zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, sehen wir in den großen Museen? Sehr wenige. Als Künstlerin möchte ich von diesem System des Meisterwerks nichts wissen.
Break the system of masterwork.
Mackenzie kombiniert und kollagiert nicht nur die Themen, sondern auch Arbeitsweise und Medien. Sie malt Fotos, sie animiert Architektur, illustriert Mode oder macht einen satirischen Kriminalfilm aus den eigens entworfenen Werbeplakaten zu ihrem ganz realen Verkaufsprodukt, der Menstruationstasse Moon Cup. Kurator Jacob Proctor sagt,
"They're so formally heterogeneous."
Die Arbeiten und Projekte sind formal so heterogen und bringen unterschiedliche thematische Aspekte zusammen.
But yet it is all the work of one person.
Aber ja, das ist alles die Arbeit einer Person. Die Herausforderung bei der Konzeption der Ausstellung war es, aus der Vielfältigkeit Sinn zu erzeugen.
To make sense of all of it.
Der Ausstellung gelingt das durch eine klare räumliche Aufteilung nach Themen und ein ausführliches Begleitheft, das die vielen verschiedenen Bezugspunkte und Anspielungen benennt. Die Strategie der Verhüllung, die den Werken anhaftet, wird so im Kontext der Schau enthüllt, aufgehoben. Denn Mackenzie versteht sich als Intellektuelle und nicht als mystische Künstlerin. Sie ist darüber hinaus auch eine Feministin und Unterhalterin.
You can just see the painting and appreciate it for this kind of juicy object of paint.
Sie selbst spricht bei ihren Bildern von saftigen Objekten aus Farbe. Das wird in den Besprechungen zu ihren Werken oft übersehen. Was die Ausstellung nicht zeigt, ist die Entrepreneurin Mackenzie. Sie betreibt ein Musiklabel, eine Bar in Warschau, hat eine Modelinie und sich ein Haus in Belgien gekauft, bei dem sie sich als Innenarchitektin austobt. Die Vielfältigkeit ihrer Kunst hat allerdings auch etwas Willkürliches, Sprunghaftes und stellenweise Unfertiges, Unbefriedigendes. Trotz der handwerklichen Perfektion. Wenn alles nur Aneignung ist, dann fehlt das Authentische, das Wahrhaftige. Und zurück bleibt ein Gefühl von Leere, das uns die Postmoderne längst gelehrt hat. Irgendwie ist das alles nur Schein.
Trompe-l'œil und Werbetexte. Lucy Mackenzie im Museum Brandhorst in München. Julian Ignatowitsch hat die große Schau gesehen. Die Frankfurter Buchmesse findet im Oktober ohne Hallenausstellung statt, also in einer stark eingedampften Form. Aber wird das eine einmalige Corona-Ausgabe der Buchmesse bleiben? Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, das wird diesmal zwar erst einmal eine ganz spezielle Ausgabe der Frankfurter Buchmesse werden, aber der Chef Jürgen Boos ist sich auch sicher, dass sich die Messe dadurch dauerhaft verändern wird. Volle Messehallen, Gedränge in den Gängen und Besucherrekorde werde man jedenfalls nicht so schnell wieder erleben, so seine Prognose. In diesem Jahr erwartet Boos einen Millionenverlust der Buchmesse. Die Politik unterstützt die Frankfurter Buchmesse zwar finanziell, die Mittel sind aber zweckgebunden. Geld gab es demnach für die Investitionen in die virtuelle Messe und für das Sicherheitskonzept. Im vergangenen Jahr waren 10-mal so viele Aussteller nach Frankfurt gekommen, als diesmal erwartet werden. Das vor 13 Jahren vom Schweizer Architekten Peter Zumthor gebaute Kölner Kunstmuseum Columba muss offenbar noch einmal saniert werden. Das Problem der undichten Fassade sei nicht gelöst, sagte heute der Direktor Stefan Kraus. Zumthor wird Anfang November zu Beratungen nach Köln kommen. Die Schäden sind laut Museumsleitung keine Gefahr für die ausgestellten Werke, sondern in erster Linie ein optisches Problem. Vor 8 Jahren waren an dem Museum des Erzbistums Köln Schäden am Lehmputz festgestellt worden. Durch feinste Haarrisse zwischen Backsteinen und Fugenmörtel war Regenwasser gedrungen. Die bisherigen Ausbesserungen kosteten rund 450.000 Euro. In der Debatte um eine Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz plädiert die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, für eine stärkere Internationalisierung. Bei der nötigen Reform gehe es darum, wie sich die Stiftung langfristig aufstellen müsse, um mit vergleichbaren Institutionen wie etwa dem Louvre in Paris oder dem Smithsonian in Washington mithalten zu können. Eine zentrale Frage lautet ihrer Meinung nach daher, wie man die Vernetzung und Internationalisierung der größten deutschen Kulturinstitution stärken kann. Müntefering sprach sich dabei aber gegen eine Zerschlagung der Gesamtstruktur aus. Auf Plattdeutsch heißen sie Schnutenpullis, die Mund-Nase-Masken. die es ja in ganz unterschiedlichen Ausführungen gibt. So eine Maske kann durchaus ein modisches Accessoire sein oder auch Kunst. Und so hat sich der niederländische Modedesigner Ronald van der Kemp entschlossen, 29 Masken zu gestalten und sie Ende September bei Christie's zu versteigern. Für einen guten Zweck. Der Erlös geht nämlich an das Flüchtlingshilfsprojekt Refugee Company, das für Geflüchtete Arbeitsplätze schafft, zum Beispiel in der kürzlich gegründeten Maskenproduktion in Arnheim. Und zum Schluss noch die Meldung, dass die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood mit dem Dayton-Literatur-Friedenspreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird. Die 80-Jährige lehre ihre Leserinnen und Leser, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz einzufordern, so die Jury.
Und das war Kultur heute. Hier gleich die Nachrichten. Und in den Informationen am Abend geht es unter anderem um die Frage, wie den Flüchtlingen helfen. Das gleich am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.